Ihr hört Quickie in der Kleinstadt. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Urlaubszeit heißt auch immer, wir sind irgendwie ja ein bisschen begrenzt da. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Wir sind eigentlich die Guten. Das gute Team, die hier Game of Thrones und sowas
nicht gucken. Hat sich durchgesetzt, ja.
Das Gute schwimmt oben. Hallo Ann-Marie.
Hallo Daniel, ich grüße dich.
Am Tag der Aufnahme schwimmen wir nicht mehr im eigenen Saft, mehr oder weniger. Ne? Es ist ein bisschen, bei euch auch ein bisschen abgekühlt.
Oh, mega geil. Irgendwie 24 Grad, lange Hose.
Dicker Pulli.
Ich liebe es.
Ja, die letzten Tage war es, wir meckern. Die Deutschen meckern an allem. Entweder es ist zu kalt oder es ist zu warm, aber momentan ist es sehr angenehm draußen.
Ich meckere immer, wenn es über 28 Grad geht. Ich bin da zumindest.
28 Grad ist die magische Grenze.
Ja, und deshalb, ich mag ja auch Winter, ich mag Schnee, ich mag Regen. Nicht zu lange, muss ich dann auch sagen. Also wenn es jetzt ganz so früher, das war ja jetzt nicht so, irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr. Aber wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber 24/7 Regen als die 35 Grad.
Perfekt.
Ich muss mir dann immer von Kollegen irgendwas anhören, wenn es so warm wird, warum ich das nicht mag und warum ich dann keinen Bock habe, in der Mittagspause rauszugehen. Und, ja.
Aber ansonsten gehst du in der Mittagspause raus?
Ja, ab und zu, wenn wir was essen gehen oder so oder mal zum Bäcker. Wenn jetzt aber hier über 30 Grad, dann sage ich halt, nee, ich habe keinen Bock.
Bleibst im schön Sonne klimatisierten Raum.
Genau.
Ist ja auch verständlich. Ja, also wir haben diesmal auch eine klein wenig abgespeckte Version. Also zwei Hauptserien, wobei ich eine Serie so ein bisschen mittendrin nochmal kurz vorstellen werde, die ich meinem geschätzten Team hier quasi nicht aufs Auge drücken will, weil ich da schon wieder weiß, was bei rauskommt. Kriege ich für nur Schelte. Aber ich habe sie durchgeschaut. Und da ich sie durchgeschaut habe, wollte ich sie nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Seid also gespannt. Also was ist diesmal im Podcast mit dabei? Diebische Elstern ist die Serie Nummer 1, läuft alle Serien, auch meine nachher nochmal auf Netflix, wobei wie gesagt, ich habe da Mühe gehabt, die zu suchen. Wer seinen Netflix auf Englisch eingestellt hat, der muss nämlich nach Trinkets, also diesem Plunder, Clinch-Zeugs da, also Plunderzeug suchen und der wird es unter diesem Namen finden. Warum man das wieder geändert hat, weiß ich nicht, aber sollen sie machen. Und The Society und die dritte Serie, die ich nur vorstellen werde, die bleibt mein zahniges Geheimnis, natürlich fettfrei. So, du hast ein paar News oder Newsline, eigentlich nicht viel, oder?
Eine News, genau. Und zwar in der letzten Ausgabe habe ich noch wild darüber gezetert, dass Netflix ja meine geliebte One Day at a Time abgesetzt hat. Und das ist ja schon vor Monaten passiert eigentlich, also kurz nachdem die neue Staffel rauskam. Und jetzt irgendwie, Moment, ich schaue nach, ich glaube letzte Woche, also Ende Juni, kam dann ganz plötzlich also eigentlich muss man dazu sagen, dass sowohl die Macher als auch die Darsteller als auch diese riesige Fanbase, die hinter der Serie stand, die ganze Zeit Lobbyarbeit gemacht hat und gesagt hat, ey, 3 Staffeln ist zu wenig für die tolle Serie, kommen wir nicht irgendwo anders unter, und ja eigentlich darauf aus waren, wofür Netflix früher irgendwie zuständig war, dass die Serien gerettet haben, zum Beispiel Lucifer ist ja ein ganz aktuelles Beispiel, aber diesmal musste eine Serie von der Axt von Netflix gerettet werden. Und da kam der super bekannte Sender Pop jetzt plötzlich ins Spiel. Daniel, sagt dir der Sender irgendetwas?
Pop? Nee, ganz ehrlich. Müsst du mir das was sagen? Nee, noch nie gehört.
Mir auch nicht. Nee. Also ich dachte halt auch, what? Muss man das kennen? Aber ist mir auch vollkommen egal. Die haben gesagt, okay, wir finden die Serie so toll. Wir machen einfach eine 4. Staffel. Und hier jetzt wirklich auch die totale Umgewöhnung. Die Folgen, es gibt 13 neue Folgen und die werden wöchentlich ausgestrahlt. Also so das komplette Gegenteil zu dem, was Netflix ja vollführt. Und wird dann auch so ein bisschen, weil One Day at a Time ist immer sehr, sehr aktuell und sehr politisch und sehr sozial. Und wenn die natürlich dann wöchentlich ausstrahlen, kann ich mir jetzt vorstellen, das ist nur eine Vermutung, dass sie dann natürlich das Ganze auch nicht am Stück drehen und dann, was weiß ich, 1. Februar geht die Staffel, die erste Folge Folge online, dass dann schon alle 13 Folgen abgedreht sind, sondern das wird dann auch, schätze ich mal, so in ein, zwei Monaten fortlaufend gedreht, wie ja alle aktuellen Serien, was weiß ich, Grey's Anatomy, da wird ja auch übers Jahr gedreht. Und das ermöglicht natürlich der Serie super aktuell zu sein. Wie gesagt, sehr politisch, und nächstes Jahr sind in den USA wieder Wahlen, und ich glaube, das kann ganz cool werden. Da freue ich mich drauf. Ja, und Pop, wie gesagt, noch nie gehört. Also die einzige Serie, die dort läuft, die mir etwas sagt, ist Schitt's Creek, wo unter anderem Catherine O'Hara mitspielt. Aber
Schitt's Creek, ist das eine französische Serie oder ist das so ein Remake von einer französischen Serie?
Ja, ich die Serie noch nie gesehen habe.
Irgendwie, also vom Namen her sagt mir das gerade was. Es läuft doch auch auf, wir können ja mal parallel.
Nee, also es ist schon eine amerikanische Serie, aber ob die jetzt auf einer anderen...
Eine kanadische Fernsehserie könnte. Ist das.
Ah ja.
Und ich dachte irgendwie, ich finde es auf die Stelle, finde ich es nicht.
Ja, wenn du gleich vorstellst, kann ich ja nochmal nebenbei recherchieren. Aber es geht ja auch nur darum, also dass das für mich die bekannteste Serie ist und ich die selbst persönlich noch nie gesehen habe. Genau, aber wie gesagt, vollkommen egal. Ich freue mich tierisch, dass die Serie weitergeht. Kann ich jedem nur empfehlen. Gute Mischung aus Comedy und Drama, also klassische Dramedy mit sehr tiefgehenden Figuren, die wirklich über Staffeln hinweg eine tolle Entwicklung jemals durchmachen. Es kann sehr, sehr dramatisch sein. Ja, kann ich nur empfehlen. Bekommt eine vierte Staffel und niemand braucht Netflix.
Werde ich nochmal reinschauen, weil ich glaube, ich hatte angefangen zu gucken, aber aus irgendeinem Grund, dann bin ich da hängen geblieben, aber das nicht negativ gemeint. Ist sowieso ein Phänomen unserer Zeit irgendwie, ne? Dass so Serien nicht mehr so sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden, sondern tatsächlich irgendwie bei anderen Sendern aufgefangen werden und dann zu Ende ausgestrahlt werden. Das ist, finde ich, irgendwie cool. Die Frage ist nur, ob die dann Einstriche am Budget machen. Ob die, also wie das funktioniert. Weißt du, wenn der eine Sender sagt, nee, das ist ja, uns irgendwie, das passt nicht. Und die anderen sagen dann, boah, wir nehmen dich doch wieder.
Was für ein Studio dahinter steht, da bin ich im Biss auch nicht so, im Serienbiss auch nicht so drin.
Aber du hast das doch bei deinen Serien auch schon ein, zwei Mal irgendwie, also bei Lieblingsserien oder Serien, die du gerne geguckt hast, ne? Die dann irgendwo anders wieder aufgetaucht oder untergekommen sind oder täuschen.
Naja, unter anderem eine meiner Lieblingsserien, die jetzt auch in 4 Wochen wieder auftaucht, wie du so schön sagst, Veronica Mars. Die lief ja früher, also wirklich ganz, ganz früher, ich glaube 2004 lief sie an, bei UPN hieß der Sender ja dann noch. Dann ging sie zu WB, woraus dann The CW wurde. 3 Staffeln, dann wurde ja die Kickstarter-Kampagne, dann gab es 2014 den Film. Und jetzt ist sie bei Hulu mit einer 4. Staffel und mit, ich glaube, 8, 9 Folgen. Also ja, die hat auch schon einiges durch. Und ansonsten...
Aber hast du da das Gefühl, dass die Qualität auch wieder runter gelitten hat? Oder dass da irgendwas, wo du sagst, man merkt schon, dass das jetzt vielleicht meinem Sender ist, der nicht ganz so ein großes Budget hat?
Naja, gut. Also Veronica Mars, die ersten 3 Staffeln, das war wie gesagt 2004, da ist das ja so noch anders da. Die 1. Staffel Veronica Mars ist immer noch eine der besten überhaupt der Seriengeschichte. Ich kann das jedem nur empfehlen. Das ist so gut geschrieben, so gut dargestellt, mit so tollem Soundtrack, tollen Cliffhangern und Wendungen. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen zu gucken, allein der Pilot haut einen von den Socken, wie weit die Serie auch ihrer Zeit voraus war. Dann war die 2. und 3. Staffel, hat so ein bisschen ein anderes Thema aufgegriffen, war ein bisschen schwächer, aber für mich immer noch sehr, sehr gut und immer wieder sehenswert. Der Film 2014 war halt eben, also wann ist mal ein Film zu einer Serie genauso gut? Also hast halt immer Abstriche, weil du in der Serie die Möglichkeit hast, wenn du eine Staffel mit 18, 20 Folgen hast, deine Figuren zu etablieren, mal Füllerfolgen zu machen, die aber trotzdem irgendwie zumindest in der Figurenentwicklung unterstützend sind. Und ja, der Film war ganz nett, einfach so nach 10 Jahren alle wiederzusehen. Also ich habe tierisch geheult im Kino, als es anfing. Ist jetzt kein, muss man jetzt nicht einmal im Jahr gucken, aber ich fand den Film okay und ich hoffe mir jetzt sehr, sehr viel von der Hulu-Serie tatsächlich, weil der Trailer sieht schon sehr gut aus. Die Charaktere sind entsprechend gealtert und noch mehr Erwachsenenthemen werden jetzt angesprochen, als schon, weiß ich nicht, als die Figuren damals 15 waren. War ja auch immer immer schon sehr erwachsen und kann ich da jetzt nicht sagen, also das irgendwie Qualitätsverlust. Und dann war ja noch Brooklyn Nine-Nine, die letztes Jahr von, lass mich lügen, von Fox ab. Oh, wie war das denn? Gar nicht mehr zusammen.
Ich glaube, von Fox abgesetzt worden. Wenn du das schon nicht zusammenkriegst, ich krieg das auch nicht mehr zusammen.
Ja, das ist ein Jahr her, Daniel, da. So, Brooklyn Nine-Nine, muss jetzt hier glatt mal nebenbei die Wikipedia aufmachen. Also lief ursprünglich, wo steht das denn mal? Ach, können Sie mir hier nicht mal die schnellen Facts irgendwie liefern? Ja, Besetzung, Produktion. Genau, lief bei Fox und NBC oder sie? Genau, NBC, ja. Genau, also lief bei Fox 5 Staffeln lang, dann war irgendwie für 2 Wochen abgesetzt. Alle waren todtraurig, weil Brooklyn Nine-Nine auch eine fantastische Comedy-Serie ist. Und dann ist eben NBC in die Bresche gesprungen und hat gesagt, nee. Also was sie wirklich gesagt haben, weiß man natürlich nicht und wie viel Geld gezahlt wurde. Die haben eine 6. Staffel gemacht und wurde auch jetzt für eine, also lese ich ja gerade 27. Februar, für eine 7. Staffel verlängert. Von daher gibt es übrigens auch in Deutschland bei Netflix, weiß ich nicht, die ersten 4-5 Staffeln kann ich jedem empfehlen. Super Album. Humor, kriegt mich total an.
Ich habe da letztens auch wieder angefangen zu gucken oder direkt mal angefangen, weil ich habe dann auch ja relativ zeitig aufgehört und kann das bestätigen. Obwohl ich da, es reizt mich nicht so wie eine andere Serie, die ich nochmal anspreche, dass ich dann so alles komplett einmal durchgucken muss, aber das ist ja auch egal.
Ja, und da muss ich sagen, also es war ja jetzt eine Staffel, die dann eben bei NBC war und da habe ich jetzt gar keinen Qualitätsverfall. Aber es ist natürlich auch eine 6. Staffel. Gerade bei Comedy-Serien mit so einem riesen Ensemble ist es natürlich schwer, sich immer wieder neu zu erfinden und neu zu machen. Aber gelingt der Serie ganz gut.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zur ersten Serie. Und diesmal hast du alle, bis auf meine logischerweise, alle Serien ausgesucht und es handelt sich bei Trinkets oder wie es auf Deutsch heißt, Diebische Eltern. Ich habe auch gerade mal geschaut. Es basiert tatsächlich auch auf einem Buch von Kirsten Smith. Keine Sorge, ich habe es nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ja,
habe ich jetzt erwartet.
Ich habe es erst vorher. Aber wie gesagt, die Story reizt schon ein wenig. Ist auch insofern ein angenehmes Format. Es sind 10 Episoden. Ah, das war die Halbstünder-Serie, glaube ich. Also so eine halbe Stunde pro Episode. Da ist man dann theoretisch auch in 5 Stunden durch. Und ich denke mal, das ist auch eine der, die ich noch weiter gucken werde, weil ich einfach mal zumindest mal die 2. Episode, wie es tatsächlich anläuft. Worum geht es? Wir haben 3 Hauptcharaktere, wobei Elodie, und mir ist jetzt zum ersten Mal nachher also aufgefallen, nachdem ich die Namen da mal rausgesucht habe, wie die da eigentlich tatsächlich heißen, dass das ja nicht Melody ist, weil irgendwie habe ich den Eindruck, während die das im Englischen immer sagen, klingt das so ein wenig wie Melody und nicht Elodie. Aber das sei da mal nur am Rande erwähnt. Also 3 Charaktere, die Hauptcharaktere Elodie, Mo, wie wurde die ausgesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Moi und Tabitha und...
Ja, ich glaube einfach Mo. Mo.
Und es ist so,
alles
dass...
Der außer, also Mo für mich noch der gängigste Name.
Aber eher so bei Simpsons, Pizza? Oder so. War nicht Mo der Bar?
Ja, aber Mo habe ich schon öfter gehört. Also ist ja auch gerade bei Männern oft die Abkürzung für Moritz im Deutschen. Aber Elodie und Tabitha, siehst du, kommen da nicht klar. Schon ein bisschen außergewöhnlich.
So, also 3 Mädels stehen im Fokus, die, wie alt sind denn die? 16, sagen wir mal, 16, 17, irgend sowas in der Drehe. Und während der Eröffnungsszene, beziehungsweise während die Serie so anfängt, erfahren wir ganz kurz oder mehr oder weniger in der Serie nachher, dass Elodie gerade nach Portland sind die gezogen, also in Oregon. Und ihre Mutter ist gestorben, sie lebt bei ihrem Vater, der hat mittlerweile, glaube ich, auch eine neue, hat aber auch noch eine andere Familie drumherum und sie fühlt sich nicht so richtig wohl und um das ein wenig zu kompensieren oder zumindest vermeintlich zu kompensieren, geht sie halt in den Laden und nimmt ein paar Sachen mit, ohne zu bezahlen und dann gibt es am Anfang so eine schöne Szene, wo quasi das Kaufhaus wie in so ein Saturday Night Movie oder plötzlich die Lichter ausgehen und so Disco-Licht angeht und sie, da steckt das so ein und quasi ist vollkommen euphorisch, dass da alles super läuft, bis da die Lichter eben wieder angehen und der Cop dasteht und sie erwischt wird. Was zur Folge hat, dass sie zu einem, ja, ich sag mal, anonymen Treffen von Kleptomanen gehen muss. Dort wiederum trifft sie auf 2 Schulkolleginnen, die sie im Prinzip am Anfang mehr oder weniger links liegen gelassen haben, die das gleiche Problem haben, die aber alle in unterschiedlichen Klassen oder in unterschiedlichen Hierarchien zu finden sind. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Mo ist, glaube ich, diejenige, die so ein bisschen aus besserem, betuchterem Haus kommt und Tabitha ist diejenige, die...
Nee, andersrum.
Oder genau andersrum. Ne? Seht da, ich habe es schon wieder genau richtig hingekriegt. So aus dem, ich sag mal, unteren Randmilieu, ohne es abwerten zu meinen, glaube ich jedenfalls, so einzuschätzen.
Na, alleinerziehende Mutter, die anscheinend sehr viele, ich glaube, im Bereich arbeitet und viel Nachtschicht und so. Und
also vernachlässigt. Also sie kann nicht mal unbedingt was dafür. Aber die sind sich alle eigentlich nicht so richtig einig. Also sie sind alle so in anderen, wie sagen wir so, Kreisen verkehren sie, aber es einigt sie nachher eben dieser Drang eben zu stehlen. Und in diesem anonymen Treffen, Anführungszeichen, wo das ja kein anonymes Treffen ist, aber wie auch immer, machen sie am Ende dann irgendwie so einen kleinen Wettbewerb, wie es logischerweise auch so ist, ne? Wenn man da hingeht, wer denn das wertvollste Stück in einem Laden irgendwie quasi sich aneignen kann. Und natürlich gewinnt unsere Elodie und Tabitha ist, die hat eine tolle Lederjacke, ist alles ein bisschen angesäuselt, will die eigentlich nicht rausgeben, Mo, die Regeln gemacht hat, gibt ihr, was war das, irgendeine Unterhose, so ein Liebestöter oder irgend sowas sah das aus, gibt den bereitwillig ab, weil tatsächlich Elodie die geschickteste ist. Und da musste ich schmunzeln, das war tatsächlich eine richtig coole Idee, wie sie quasi aus dem Laden gekommen ist, indem sie nämlich, das soll jetzt kein Anreiz zum Ladendiebstahl sein, aber in irgendeinem Kit, so ein Shirt auf den Rucksack gelegt hat, mit Mutter natürlich, also minderjähriges Kind, die rausgelaufen sind, die Alarmanlage quasi angesprungen ist, um dann quasi während die Alarmanlage lief, mit ihrem gestohlenen Zeug da durchzulaufen. Fand ich irgendwie dreist und clever. Gut, also, ihr merkt schon, das sind drei Mädels, die alle so ein kleines Ladendiebstahlproblem haben, die das aber weiter ausleben wollen, die in unterschiedlichen Kreisen sind, die aber dann trotzdem tatsächlich zueinander finden. Und man könnte es wahrscheinlich so vom Setting, vom allgemeinen Setting, hat mich das ein wenig so an diesen, aus den 80ern oder 90ern, diesen Breakfast Club-Film erinnert, wo die ja auch alle dann aus unterschiedlichen Kreisen in der Schule halt zum Nachsitzen verdonnert wurden. Und hier ist es so ähnlich. Und hier einigt die eben das. Diese gemeinsame Leidenschaft. Und sie wachsen dann auch zusammen und innerhalb der Serie merkt man auch, sie stehen so ein wenig für sich ein. Seltsame Situationen werden ein wenig gelöst, aufgelockert und man hilft sich gegenseitig. Und auch wenn das vielleicht hier und da, also es ist schon sehr teenie-lastig in gewisser Weise, aber für mich haben die Charaktere extrem überzeugt. Ich fand die sehr überzeugend. Gerade Elodie, die so ein bisschen kühl, reservierter daherkommt, ganz so, sag mal Androgynen eigentlich so, nee, das ist bei Männern, wie heißt das bei Frauen, die so ein bisschen mehr maskulin daherkommen, die trotzdem weiblich sind, aber kurzen Haarschnitt, eher so ein bisschen burschikos daherkommen, die aber trotzdem sehr, sehr sympathisch rüberkommt, auch so in ihrem Problem, die sie hat. Dann Mo, die alles wahrscheinlich auch eher so Rocker-Typ-mäßig ist und Tabitha, die immer so gestylt ist, aber die auch wieder fast schon ein wenig Stereotyp und nach Drehbuch halt logischerweise so ein bisschen mit ihrem Äußeren anscheinend nicht so ganz zufrieden ist, die alles nur so spielt nach außen, die dann in letzter Minute dann nochmal so ein Bildchen macht vor dem Spiegel und mit dem Hinweis, das ist nicht sie eigentlich, so das, was da gespiegelt wird. Und fand ich schon cool. Also wie gesagt, es reizt mich, weiter zu gucken. Hast du eigentlich mehr als eine Folge gesehen, Anne-Marie?
Also ich habe gestern auch erst angefangen zu schauen, hatte dadurch die Möglichkeit, nur zwei Folgen zu sehen. Aber sehr entgegenkommt, dass das nur maximal 30 Minuten sind. Passt perfekt zu der Serie. Und mir geht's da schon mal, spoilerweise, mir geht's da wie dir. Also ich guck da auch weiter. Okay, dann ja. Und auch sonst fand ich die Serie.
Das war's, mehr wollte ich gar nicht hören. Mach mal, wie ist die Serie?
Ja, na, das heißt
nee, das war Frage. Die Frage, das ist alles korrekt. Ja.
Genau. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Genauso wie die zweite Serie, die wir heute noch besprechen, so Coming of Age, interessante Figuren, die eben alle so ein bisschen nach außen hin anders agieren, als sie tatsächlich sind. Also vor allem die Tabitha, die eben aus sehr, sehr reichem Hause kommt und da aber ein Freund hat, also ein Partner, der anscheinend gewalttätig zu ihr ist und eben sie anschreit und alles Mögliche, aber natürlich nach außen kann sie es nicht sagen, auch so ein bisschen, es würde ihr wahrscheinlich auch niemand glauben, der super beliebt bei ihren Eltern ist, die Eltern auch so ein bisschen schräg, die Mutter Instagram-Star, also da bei ihr zu Hause läuft es auch ein bisschen kurios, dann eben diese Mo, die, ja wie du sagst, so Rocker, Außenseiterin, die coole, aber mit der niemand wirklich rumhängt, aber eigentlich, ich glaube aber das zweite Folge, lernen wir dann oder sehen wir, dass sie sehr, sehr intelligent und klug ist und Chancen Menschen für ein Stipendium oder zumindest irgendetwas Weiterführendes hat und einen heimlichen Freund auch, der zu den coolen Boys gehört und da das Ganze geheim gehalten wird und eben Elodie, die in diesem Ganzen, sie lebt jetzt bei ihrem Vater, andere Bundesstaat, andere Stadt, ja sowieso total überfordert ist, auch in der zweiten Folge sieht man dann schon, dass sie ein Love Interest oder ein eventuellen Love Interest hatte. Das ist auch sehr kompliziert. Es hat mich total angesprochen. Drei tolle Girls, wo man, glaube ich, noch echt coole Sachen erwarten kann. Und ja, wir wollen natürlich nicht zum Stehlen anregen. Aber ich fand die Szene da in der ersten Folge, wo sie eben da zu dritt in diesen Laden klauen, irgendwie mega cool gemacht. Und ich hoffe, davon sieht man auch noch ein bisschen was. Also ich musste auch echt lachen, als ich Netflix angemacht habe und so diese Kurzbeschreibung, irgendwie drei Schülerinnen treffen sich bei den anonymen Kleptomanen oder so. Also ist halt mal eine Prämisse, die kannte ich zumindest bisher noch nicht, ist eben mal was anderes. So ein bisschen Breakfast Club, das stimmt schon. Und halt irgendwie auch so geil. Also erst sind sie alle drei dort bei diesen Treffen, bringen dort natürlich nichts ein, weil sie alle drei keinen Bock haben, da überhaupt zu sein. Und dann später treffen sie sich zufällig in diesem super teuren Laden. Also so überhaupt nichts gelernt und überhaupt keine Einsicht und die haben es jetzt alle wieder nötig, da irgendwie diesen Thrill zu erleben. Also ich fand es echt cool. Also zumindest jetzt zu Beginn und dann erste Staffel mal gucken, was da kommt und mal andere Gesichter auch. Also ich gucke auch gerade in der IMDb, zumindest von den Namen her sagt mir niemand was und auch so die Gesichter, die ich gesehen habe, kannte ich auch niemanden.
Ich fand die auch. Also das ist eine Stärke dieser Serie, dass die halt alle auch Ecken und Kanten haben, unterschiedliche Charaktere sind und dadurch wahrscheinlich auch so einen gewissen Reiz hat. Man ist da nicht satt gesehen. Kleinen Vorweg nochmal bei der zweiten Serie, die du dann vorstellen willst, fand ich so ein bisschen, das waren auch meiner Meinung nach alles junge Leute, aber irgendwie sahen die aus wie das jüngere Abbild von älteren Schauspielern hier und da. So. Also das fand ich ein bisschen, also vielleicht gut gecastet, aber trotzdem, man hatte so das Gefühl, man kennt die alle irgendwo her, obwohl die alle unbekannt sind, glaube ich. Oder sind die Eltern, die Kinder von bekannten Schauspielern, aber man weiß.
Nee, also ich kannte schon ein paar und also mir ging es da, können wir ja nachher besprechen.
Genau. Nee, jetzt aber insgesamt Trinkets oder typische Elster, Daumen hoch, oder?
Daumen hoch, auf jeden Fall. Also dadurch, dass das echt 30 Minuten sind, wenn es euch jetzt irgendwie anspricht, wenn ihr Coming of Age mögt, vielschichtige Charaktere, einen sehr diversen Cast, dann auf jeden Fall mal reingucken. Und also, okay, kann man jetzt schlecht sagen, aber ich finde, mit der ersten Folge weißt du genau, was du kriegst. Und wenn ihr es ansprechend findet, dann schaut da mal rein.
Aber ist das dann auch so vom weiteren Verfahrensablauf, oder du hast, wenn zwei Folgen gesehen hast, klauen die immer mal wieder oder ist das nur so ein abgeschwächtes Thema?
Was meinst du?
Naja, also klauen die zum Beispiel in der zweiten Folge wieder?
Ach, oder? Auf jeden Fall. Also nach der zweiten Folge machen die jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendwas einsehen und merken, da muss sich was am Leben ändern. Also das war jetzt irgendwie überhaupt nicht Thema in der zweiten Folge.
Okay, also wie gesagt, war unerwartet. Ja, hätte ich wahrscheinlich ohne dich nie reingeschaut. Muss ja nicht immer
so. Ich habe das auch nur, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, hat der deutsche Netflix-Twitter-Account darüber was geschrieben? Und ich fand halt den Namen, also typische Eltern, dachte ich, was ist das denn für ein Quatsch? Und dachte eigentlich, das ist sowas wie Bibi und Tina oder so. Und hab das aus Spaß, dass wir halt was zu lachen haben, in die Liste eingeschrieben. Also hätte ich auch nicht erwartet.
Manchmal gibt's da auch ein paar bessere Sachen. Für mich, kleine Überleitung, bevor es zur nächsten Serie geht, etwas Besseres war auch so. Ich war ein wenig spät dran mit Abendbrot essen oder irgend sowas und dann wollte ich noch was Leichtes, Seichtes gucken, über Netflix durchgeguckt und da ist mir eine Serie vorgeschlagen worden, die ich wahrscheinlich sonst ja einfach mal ignoriert hätte, mit dem Namen Mr. Iglesias und ich muss sagen, die habe ich jetzt in einer Woche, gut, sind auch nur 10 Episoden und auch nur jeweils eine halbe Stunde, aber ich habe sie durchgeguckt, was bei mir schon was heißen will. Das ist auch eine Sitcom, primär, aber auch eben so ein bisschen so ein Teenie angehauchtes Drama, aber eher so ganz, ganz abgeschwacht und in der Hauptrolle spielt sich nämlich Herr Iglesias, der Gabriel Jesus Iglesias nämlich selbst. Ich kannte den vorher auch nicht. Kleine Trivia am Rande, wenn ihr da mal reinguckt, der ist schon sagen wir mal so, der hat schon ganz gut was auf den Rippen und irgendwie steht in der Wikipedia, dass er halt vor ein paar Jahren eben mit 206 Kilo Typ 2 Diabetes vom Arzt quasi eine Lebenserwartung von maximal 2 Jahren diagnostiziert bekommen hat und daraufhin 50 Kilo abgenommen hat und da muss ich sagen, sieht man in der Serie nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber trotzdem, total lustiger, interessanter Typ. Also US-Amerikaner, so mit lateinamerikanischen Wurzeln. Und der ist Geschichtslehrer dort. Und der hat dort in dieser Schule, keine Ahnung, wie die Schule heißt, könnt ihr selber rausgucken, irgendeine Highschool, den, sagen wir so, hat so ein bisschen den Bodensatz der Schüler dort. Warum auch die alle in seiner Klasse sind, aber jedenfalls. Und man merkt, der ist halt auch so sozial engagiert. Der hat seinen sozialen Aufstieg als Lehrer, hat auch einem älteren Lehrer zu verdanken, der auch noch dabei ist. Und er geht den Schülern so ein bisschen unter die Hand oder greift ihn unter die Arme, baut sie so ein bisschen auf. Sehr lustige Folgen mit unterschiedlichen Gewichtungen logischerweise, bis am Ende dann so ein Zehnkampf, ein akademischer Zehnkampf gegen die Elite quasi dort ist. Ne? Und du hast ganz unterschiedliche Charaktere dort und gibt auch, er ist dann so ein anonymer Alkoholiker, trifft dort eine Frau, wo er sich nicht traut, sie anzusprechen. Wie sich aber herausstellt, ist das die Mutter von irgendjemandem aus der Klasse. Und da kommen sie ein bisschen zusammen. Also das sieht man in der Serie nicht. Und das Ende ist auch so, dass man da locker eine zweite Staffel draus machen kann. Also ist zwar als Sitcom ausgeschrieben, wie gesagt, Mr. Iglesias, lasst euch nicht abschrecken, hat nichts mit irgendeiner Telenovella zu tun, ist eine amerikanische Sitcom, die tatsächlich in meinen Augen es verdient hat, da mindestens eine zweite Staffel zu bekommen. Und ich hoffe, die kommt auch. Zumindest war das Ende so, dass man das problemlos machen könnte. Sehr lustige Teenie-Charaktere, die da dabei sind. Und auch so das Lehrer-Kolloquium ist spannend. Also da hast du so von seinem besten Freund, der ist so einen halben Meter kleiner als er und ganz schmächtig, zu dem Sportlehrer, so typisch, den kennen wir auch irgendwoher. Mir fällt bloß der Name gerade nicht ein. Der jedenfalls auch so ein kleines Alkoholproblem hat, dauernd mit so einem kleinen Pott Kaffee rumrennt, wo man irgendwie Alkohol drin ist. Also zumindest offiziell nur einmal, aber der wirkt nicht so und dem Sport über alles geht und ja. Und eine gut aussehende, weiß Gott, was sie studiert, also was die beibringt, sagen wir mal Englisch oder so, die eigentlich nicht lügen kann. Und eine, wie heißt das, Head, also Principal, eine Direktorin, die auch super sympathisch ist, mit einem stellvertretenden Direktor, der ein Arschloch ist. Also so ein bisschen Strickbuch-musterartig, aber trotzdem ein sehr interessanter Cast. Unbedingt mal reingucken. Guckt euch den Trailer mal an und Mr. Iglesias bei Netflix. Wer Netflix hat, der macht da nichts falsch. So, das war mein kleiner Tipp am Rande. Mr. Iglesias. Kommen wir doch jetzt zu deinem Sonstiges. Du hast auch noch ein paar News oder ein paar abweichende Antworten.
Einfach nur mal, damit wir hier nicht nach 20 Minuten fertig sind, von mir auch Netflix-Empfehlung. Das tut uns leid, wir sind nicht von Netflix gesponsert.
Leider.
Wir haben nicht mal irgendeinen Zugang, wir zahlen das alles selbst.
Sauerei.
Aber es geht jetzt auch nicht bei mir um Eigenproduktion, obwohl die das ja dann immer ganz gern schreiben oder wenn du eine Serie startest. Hier beispielsweise meine Empfehlung ist Good Girls. Läuft normalerweise auf NBC in den USA und dann eben in Deutschland wird es über Netflix ausgestrahlt und dann schreiben die halt auch Original Netflix Production oder was da immer steht. Finde ich dann immer ein bisschen schräg. Egal. Jedenfalls Good Girls. Mittlerweile in der zweiten Staffel. Es gibt alle zwei Staffeln bei Netflix zu sehen. Ich glaube, wir haben die damals auch besprochen mit Christina Hendricks, die man noch von Mad Men kennt, May Whitman von Parenthood, Retta, die von Parks and Recreation. Also drei super tolle, bekannte Hauptdarstellerinnen. Und es geht darum, dass sie eben alle aus verschiedenen Gründen heraus Kohle brauchen und einen Supermarkt überfallen und dann in so einen Strudel aus Kriminalität, Verbindung zur, ich weiß nicht, Mafia geraten. Und dass das sehr, sehr interessant, unterhaltsam, lustig, aber auch sehr dramatisch, menschlich mitfühlend ist. Und ich glaube, jetzt seit einem Monat gibt die zweite Staffel bei Netflix. Und ich habe da jetzt gerade am Wochenende wieder angefangen. Und die zweite Staffel auch sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr schön. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal.
Ich habe die erste ja noch nicht ganz durch, aber setzt die auch wieder an die, oder sag mal, ist der Handlungsbogen der ersten abgeschlossen?
Ja, ist fortlaufend. Also die erste Staffel endet auch mit einem Cliffhanger und wird dort direkt die erste Folge der zweiten Staffel setzt dort auch an der
Okay.
Szene.
Nee, weil da habe ich nämlich auch auf Netflix weitergeschaut. Also Netflix hat es manchmal doch drauf. Wir hatten, wie du schon sagtest, die ja schon mal besprochen und dann hatte ich nochmal dann zwei, drei Folgen weitergeguckt. Das sind ja auch nicht viel, glaube ich. Aber kann ich bestätigen.
Also insgesamt 23 jetzt mit der zweiten Staffel. Also
kann ich durchaus mitempfehlen.
Ist auch eine coole Sommerserie, also kann ich empfehlen.
Wenn es draußen wieder mal zu warm ist und die Klimaanlage auf Hochtouren läuft.
Wenn es mal wieder
läuft.
Zu warm ist, ey, Sonntag 38 Grad, das kann nicht sein. Also ist doch furchtbar. Kann man
das
nicht rausgehen.
Genau.
Außer man kann seinen Kopf in den Pool halten oder so. Ja, genau. Das ist das eine. Und dann läuft jetzt seit 4 Wochen die neue Staffel Big Big Little Lies bei HBO in den USA und bei Sky in Deutschland. Und das war ja auch so ein Ding, die Serie ist vor 2 Jahren als Miniserie eigentlich bei HBO gestartet. Und weil die aber so großen Erfolg hatte, haben sie halt irgendwann entschlossen, okay, wir machen noch eine zweite Staffel, obwohl die überhaupt nicht geplant war. Und ich muss sagen, die zweite Staffel bisher, ich habe jetzt 3 Folgen gesehen, immer noch sehr, sehr unterhaltsam, aber bisher kenne ich noch nicht wirklich irgendeine Handlung oder
aber einen gleicher Inhalt. Cast oder ein neuer Cast?
Ja, ja, genau. Also das war ja das Ding. Also Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, also wirklich nur bekannte Frauen. Und jetzt haben sie, das ist ja der Clou an der zweiten Staffel, jetzt haben sie gesagt, so, ihr fandet den Cast schon geil, wir setzen jetzt noch einen drauf und holen für die zweite Staffel Meryl fucking Streep an Bord. Und die ist eine super Bereicherung für die Serie. Der Charakter ist total durchgedreht. Du willst sie eigentlich nur schlagen die ganze Zeit. Ja, ich liebe sie. Und die hebt die Serie nochmal auf ein neues Level. Sehr, sehr unterhaltsam. Also wer die erste Staffel damals gesehen hat, muss auch die zweite sehen. Wie gesagt, handlungsmäßig. Also eigentlich sehen wir ja nur die Ladies, wie sie auf das Meer starren oder ihre dummen Kinder zur Schule bringen. Ja, aber sehr, sehr gut. Ich muss mal gucken, wo die Serie oder die zweite Staffel handlungsmäßig hinführt, hat wieder 7 Folgen wie die erste Staffel. Aber ich kann es empfehlen.
Sehr gut.
Wurde
ja
auch damals mit Preisen überschüttet.
Ja, ich glaube, deswegen haben die auch vollkommen weitergemacht. Also vollkommen unerwartet für den Cast und für die Macher der Serie.
Genau. Und ist eigentlich auch cool, dass die echt alle nochmal dazu gekriegt haben, das zu machen. Ist ja auch vom Timing her, von den Terminen, nicht so ganz einfach.
Naja, gut. Die Gage wird auch gestimmt haben. Dann bringt man schon mal so ein bisschen.
Natürlich, aber ich meine, Witherspoon, die hat eine eigene Produktionsfirma. Ich glaube, die hat auch so Modelinie oder Möbel. Sowas macht die auch. Ich meine, Nicole Kidman ist auch
was Modelinie
super.
Oder Müll?
Möbel.
Ach, Möbel.
Ich glaube, ja, irgendwie so Einrichtungen.
Modelinie oder Müll.
Ja, naja. Laura Dern ist auch gefühlt 3-mal im Jahr in einem Kinofilm zu sehen. Shailene Woodley ist auch so Nachwuchsstar, die alle lieben. Zoe Kravitz war doch jetzt, ist egal. Auf jeden Fall sind die schon gut beschäftigt. Aber ja. Jetzt habe ich mit dieser Serie, schaffe ich jetzt den ultimativen Übergang zu unserer zweiten Serie. Und zwar spielt eine gewisse Catherine Newton bei Big Little Lies mit. Sie spielt nämlich die Tochter von Reese Witherspoon. Und diese Catherine Newton ist jetzt unsere Hauptdarstellerin bei Society.
Ah.
Falls sich jemand gefragt hat, woher man sie denn kennt, unter anderem aus Big Little Lies. Sie hat aber auch bei Halt and Catch Fire mitgespielt. Da hat sie die Tochter von Gordon und Donna gespielt. Sie hat bei Supernatural mitgespielt. Die Serie schaue ich ja nicht, aber da war sie auch dabei. Sie hat in vielen Filmen schon mitgespielt. Bei Mad Men mal noch Rolle. Also ist schon ein bunter Hund für ihre...
Die jetzt die? Weiß ich auch, woher ich die kenne. Die hat nämlich bei einer grandiosen Serie... die kennt ihr alle
oh
nicht.
Gott.
Ja, ja, deswegen wird es schon wieder... Gary Unmarried. Da war das nämlich die Tochter von... Ach, ich guck gerade selber nochmal. Von irgendeinem und der Hauptcharaktere dort. Egal, jedenfalls war da die Tochter und daher kann ich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie kam mir bekannt vor, aber zuordnen konnte ich die gute Dame nicht. Jetzt kann ich's.
Ja, und sie ist halt schon 22. So viel zu unserem Gespräch, wie alt denn die Darsteller bei Society sind. Also wirklich Teenager-Alter nehme ich dort den wenigsten leider ab. Aber ja, muss man wahrscheinlich mit klarkommen. Society, ja. Wie gesagt, Catherine Newton spielt dort eine der Hauptdarstellerinnen, spielt Ellie, ist in der Highschool, in der Oberstufe und das Ganze spielt in einer Kleinstadt, in einer ziemlich wohlhabenden Kleinstadt. Also ich glaube, dort geht es niemandem wirklich schlecht. Es gibt einige, die sehr, sehr gut situiert sind, einige, die eben, ja, ich sage jetzt mal, normale Mittelschicht sind. Ja, wir lernen am Anfang auch schon eine ganze Reihe von Jugendlichen kennen, die führen ein Theaterstück auf und werden direkt mit der Info konfrontiert, dass es dort stinkt. Also irgendwie so eine Prämisse, wo ich dachte, what? Also irgendwie ist da so ein ganz merkwürdiger Muffgeruch und wir erfahren dann auch, dass es wohl vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon mal ziemlich arg gestunken hat und dass das dann weg war. Und jetzt ist es plötzlich wieder da. Alles sehr kurios und du denkst, was ist das denn für ein Thema, für die Serie? Irgendwie vollkommen random. Und wie gesagt, der Muff ist jetzt wieder da war. Und die Stadtverwaltung sagt eben, ja, wir haben das getestet, das ist nicht schädlich, es ist halt einfach nur super unangenehm. Und wenn Sie jetzt, was weiß ich, wenn Sie in der Stadt angestellt sind, jetzt Ihren Jahresurlaub nehmen wollen oder irgendwie wegfahren wollen, können Sie das natürlich machen, ist kein Problem. Und wir werden außerdem von der Highschool alle Schüler, die, also ab 16 Jahren, werden jetzt auch für eine Woche campen fahren. Was weiß ich,
auf Staatskosten.
Berg. Ja, genau, also total absurde Story. Genau, die sind halt erwachsen, die können eine Woche irgendwo campen und in der Zeit wird das Problem hier eben gelöst. Und das sind eben diese Personen, die wir auch direkt kennenlernen, also direkt in den ersten 10 Minuten locker 10, 15 Charaktere. Alle haben so ein bisschen ihre Eigenheiten. Du kannst direkt zuordnen, was jetzt eben der Sunny Boy ist, der Playboy, der Basketballspieler, das schüchterne Mädchen, die Außenseiterin, also die Rollen sind da relativ klar verteilt und die begeben sich alle in, weiß ich nicht, 4, 5 großen Highschool, gelben Highschool-Bussen auf die Fahrt, verabschieden sich von ihren Eltern und fahren relativ lange. Es wird dann schon dunkel und nacheinander schlafen auch alle ein in dem Bus. Und auf einmal sind sie wieder zu Hause, wieder am Marktplatz ihrer Kleinstadt. Und es wird ihnen eben gesagt, ja,
da würde ich mal ganz unterwegs. Kurz unterbrechen. Ne? Hm? Ob das dir auch so ging? Das war so die erste Szene, wo ich dachte, schon etwas komisch. Also ein Bus, also sagen wir mal, es sind ja nicht nur ein Bus, sondern sagen wir mal 10 Schulbusse voll mit Schülern und alle schlafen. Es ist kein einziger wach. Und dann kommen sie wieder an und dann meinen sie so, ja, nee, war
ja,
irgendwie...
Ja, das war auch schräg.
Was war da? Steinschlag, konnten nicht weiter.
Und alle aussehen. Nee, ich glaube Überschwemmung, weil es hat Überschwemmung. Geregnet. Und haben gesagt, Straße war überschwemmt, wir konnten nicht weiter und wir fahren euch jetzt einfach. Aber ich meine, denkst du nicht weiter nach bis 16, 17, bist du übermüdet und denkst dir, okay, cool, dann bleiben wir halt doch zu Hause und fahren morgen wieder oder so. Da fragst du das halt nicht. Also wir haben es natürlich schon hinterfragt, aber ja, für die war das okay. So, werden sie wieder abgeladen, steigen alle aus und auch schräg war, dass keine Lehrerperson überhaupt dabei war.
Ja,
und
stimmt.
Man hat einfach
ist mir gar nicht aufgefallen.
Diese, weiß ich nicht, 50, 60 Schüler in die Wildnis geschickt und kein Aufpasser, Aufpasserin war
selbst im
dabei.
Bus, ich meine, wir kennen das ja auch, Klassenfahrten, ne? Habt ihr schon mal erlebt?
Ja, klar.
Im Bus ohne einen Lehrer darin. Ich meine, aus welchem Grund auch immer. Oder Erwachsenen, sagen wir mal nur Erwachsenen.
Aufsichtsperson halt.
Der Einzige, der Erwachsene war der Busfahrer, der hat den Führerschein.
Genau. Ja, gut, war aber so. Alle 60 Schüler steigen aus. Die Busse fahren auch sofort wieder ab und dann geht's halt los. Ja, okay, ich rufe mal meine Eltern an, dass die mich abholen. Und nacheinander merken sie halt, irgendwie haben sie keinen Empfang, beziehungsweise die Eltern gehen halt nicht ran. Wird auch noch relativ als nichtig abgetan. Laufen sie halt alle nach Hause und dort beginnt dann wirklich für alle oder beginnen alle zu realisieren, irgendwas ist hier strange, weil bei niemanden sind die Eltern zu Hause oder die kleinen Geschwister. Nirgends ist jemand, aber die Autos sind da. Es gibt keine Nachrichten. Nirgendwo wird ein Zettel hinterlassen. Dann wird noch, begründen sie damit, dass sie vielleicht auch alle evakuiert wurden wegen des Gestanks und sind jetzt halt in einem Bunker oder so und deshalb keinen Empfang. Also so die erste Nacht ist noch relativ ruhig und gesittet und eigentlich...
Da war die erste Nacht nicht auch gleich da, wo die Party gemacht haben?
Genau. Das schlägt so ein bisschen dann ins Gegenteil rum. Man nutzt das, dass keine Autoritäten vor Ort sind und auf dem Marktplatz wird erstmal eine riesen Party veranstaltet, die dann sogar in der Kirche endet, was dann echt so ein bisschen Orgie-Charakter hat.
Sakrileg.
Also da... Ja, wirklich. Also denkst du auch, oh Gott, aber es sind halt 16-Jährige, ne? Die das erste Mal, ohne dass sie Angst haben müssen, erwischt zu werden, irgendwie Bier saufen können und weiß ich nicht, was da alles passiert. Also da echt eine sehr, sehr wilde Party findet dort statt und man macht sich erstmal keine Gedanken über den nächsten Tag, aber der kommt natürlich und langsam realisieren alle, okay, irgendwas läuft hier falsch, wir erreichen immer noch niemanden, wir können untereinander kommunizieren, nicht über den Messenger, aber dann eben ganz simple SMS und wir können uns anrufen, aber nichts geht nach außen, das Internet funktioniert funktioniert nicht, Fernsehen funktioniert nicht. Und dann realisieren sie sogar oder prüfen das, sie kommen auch nicht in die Außenwelt. Also alle Straßen sind irgendwie ja verschüttet, also ganz schräg, überall liegen Bäume. Und letztendlich wirkt es so, als hättest du das kleine Städtchen und rundherum ist alles voller Wald und sie kommen da nicht durch. Und das ist eigentlich die Prämisse der ersten Staffel. Ich habe schon alle 10 Folgen gesehen, dass es eben darum geht, okay, wie verhalten wir uns, wie organisieren wir uns jetzt als 16- bis 18-Jährige, wie gehen wir damit um? Die haben volle Supermärkte, Strom und Wasser, scheint noch alles da zu sein, wissen natürlich auch nicht, wie lange. Wenn wir jetzt mal von 60 Schülern ausgehen, wenn jeder bei sich zu Hause ist, bedeutet das ja aber, dass die Ressourcen eventuell doch irgendwann knapp werden, dann wird darüber gesprochen oder wird dann auch durchgeführt, dass man sich Häuser teilt, was natürlich bei einigen für Unmut sorgt, vor allem bei denen, die sehr, sehr wohlhabend sind und da ihre geilen Karren haben und irgendwie Haus mit 5 Schlafzimmern und das jetzt mit ja, vermeintlich Fremden geteilt werden muss. Und ja, es kristallisieren sich Anführer heraus, es kristallisieren sich aber ganz, ganz schnell ganz furchtbare Menschen heraus, die dann wirklich also schlecht übereinander reden, ist da wirklich die simpelste Form. Und in der dritten Staffel stirbt auch jemand, also es wird jemand umgebracht, was nochmal so einen totalen Wendepunkt hervorruft, auch in der Gruppendynamik, was der Serie sehr, sehr gut tut. Also das haben sie echt cleverer, guter Schachzug.
Es wird jemand umgebracht, weil in der ersten Folge stirbt ja schon jemand, mehr habe ich ja noch nicht gesehen.
Stimmt, in der ersten Folge, ja, war ich total traurig drüber, irgendwie, die war mir total sympathisch und dann, ist sie leider tot.
Also ohne was zu verraten.
Aber es stirbt noch eine wichtigere Person.
Also, okay.
Ohne das vorwegzunehmen. Ich meine, in der ersten Folge weiß sie ja noch nicht wirklich, wer wichtig ist, aber nach 3 Folgen kristallisiert sich das schon so ein bisschen raus. Genau, also wir haben dann auch im Laufe der Staffel, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, auch einen Zeitsprung von einigen Monaten, dass du wirklich siehst, okay, weil was hat sich entwickelt, wie geht hier weiter? Wir haben eine Art Revolte. Also es passiert sehr, sehr viel und es ist halt eine sehr interessante Persönlichkeitsstudie auch und muss ja halt immer wieder in den Kopf also Gedanken machen, dass das sehr Jugendliche sind, weil natürlich viele Sachen sehr unüberlegt sind und viele Sachen auch, wo du denkst, könnt ihr doch nicht machen. Aber es ist sehr, sehr komplex und zeigt halt auch diesen schrittweisen Verfall, was vorher noch Allianzen waren, bekämpft sich plötzlich. Das Mysterium, was eigentlich passiert ist, wird immer mal wieder aufgegriffen, aber steht hier eben nicht an erster Stelle, sondern es sind wirklich die Personen selbst, wie gehen sie damit um, wie gehen Leute mit Machtpositionen um, wie gehen sie damit um, wenn sie keine Macht haben, wenn demokratisch abgestimmt wird, niemand bringt einen Vorschlag ein und der wird nicht angenommen, wie gehst du damit um, wenn du sonst der Held der Schule warst. Also ich fand es super interessant, auch wie schnell sich viele Sachen, auch viele Personen dann verwandeln und plötzlich ganz, ganz anders sind. Also es ist halt schon eine typische Coming-of-Age-Serie, aber mit einem mal interessanten Knackpunkt, so ein bisschen Herr der Fliegen-mäßig auch. Kann schon mal spoilern, am Ende der ersten Staffel töten sich nicht alle gegenseitig, aber da passiert schon was am Ende.
Aber es wird auch nicht aufgeklärt, ne? Also es gibt sicherlich irgendwas, wo ich dann die zweite Staffel gucken muss, oder?
Es gibt einen Cliffhanger, keine Angst, Spoiler jetzt nicht, aber es gibt einen Cliffhanger und wir erfahren in gewisser Weise schon, wo sie sind.
Aha, okay. Ich kann ja meins, also
du
hast...
Und das ist sehr, sehr spannend und ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Tatsächlich ist es nämlich so, dass allein die Grundgeschichte mich überhaupt nicht so gereizt hat. Also ich fand die Schauspieler jetzt nicht so, also nach der ersten Folge, nicht so die Wucht. Der größte Grund für mich, diese Serie weiterzuschauen, und deswegen habe ich auch eine relativ hohe Punktzahl gegeben und werde sie auch weitergucken, ist tatsächlich so dieses Mysterium. Das fand ich irgendwie am genialsten. Also nicht unbedingt, dass die jetzt kein Internet mehr haben oder keine Kommunikationsmöglichkeiten nach draußen und sowas, sondern dieses, sie befinden sich irgendwie in einer Stadt und wenn sie rausfahren, ist da nur noch Wildnis. Was man vom Titel her schon erahnt, ist, dass sich dann irgendeiner gewisserweise Gesellschaft finden wird. Mich hat die Sache, wie du schon gesagt hast, eben so an der Fliegen erinnert. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen an den deutschen Film hier, die Welle oder so mit Vogel?
Ach ja.
So ein bisschen, da war ja auch so ein Spiel hier, also wie entwickelt sich die Dynamik einer Gesellschaft, wenn man denen so quasi freien Raum gibt. Das so ein wenig. Deswegen, es gab viele bekannte Elemente. Und der größte Knackpunkt, reizvolle Punkt war tatsächlich für mich eben so dieses Mysterium. Wie kommen die dorthin? Warum sind die da? Ne, man hat eben so Anhaltspunkte. Gibt's am Anfang so einen lateinischen Spruch an der Uni, der dann plötzlich weg ist. Eben dieser komische Gestank ist weg. Ich dachte ja erst, dass die Serie entspinnt sich irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwo so wie so Gaslecks, weißt du, die machen so Fracking und da kommt eben unangenehme Gerüche hoch, irgend sowas in der Richtung. Aber das ist halt doch dann eher so eine Mystery-Serie oder in so eine Mystery-Serie abdriftet, genau, also hätte ich nicht gedacht.
Wir haben natürlich auch einige Theorien. Also entweder, dass sie sagen, okay, wir sind in unserer Stadt, aber irgendwie wurden alle anderen entfernt, warum auch immer, wir müssen hier vielleicht was beweisen. Dann überlegen sie, okay, vielleicht eine alternative Zeitebene, alternative Universum. Dann finden sie eben später noch was heraus mit Himmelskörpern, also das, ich glaube, Sonnenfinsternis oder so. Also Sachen, die eigentlich chronologisch gesehen oder zeitlich gerade gar nicht stattfinden dürften. Also es wird schon ein bisschen drauf eingegangen. Sie machen da noch wirklich was sehr, sehr Schlaues. So ein bisschen, sie unterteilen sich in Gruppen. Die einen sind eben für die Rationierung des Essens zuständig. Dann gibt es eine Gruppe, die wirklich das untersuchen soll. Einige begeben sich dann auf dem Weg, um diese Grenze eben zu untersuchen, ob man vielleicht doch irgendwie rauskommt. Also sie sind da schon hinterher, aber wie gesagt, jetzt nicht so, dass man denkt, in jeder Folge bekommst du Lost-mäßig irgendein Hinweis. Also das leider nicht.
Was ich auch irgendwie cool fand, ist so die Namensgebung von der einen, die diesen Theaterkurs geleitet hat. Das ist ja auch schon interessant. Ich meine, das ist wahrscheinlich die USA tatsächlich so, dass die da so ein ganzes Theater haben und eine Aufführung machen und das alles so ein wenig, ja, dass das reale Leben widerspiegelt. Also nicht die Aufführung sich, sondern dieses ganze Drumherum, also dass die das inszenieren, eben die auch die Schüler sind und sowas, alles auf sehr professionellen Level. Und diejenige heißt jedenfalls Cassandra. Und in der ganzen Serie, also zumindest in dem Piloten, ist es so, dass ihr, wie eben in dieser griechischen Mythologie, eben ihren Prophezeiungen keiner so richtig Glauben schenkt. Also das fand ich irgendwie, es passte zu ihrer Rolle. Die war ja die Intendantin des Theaters. Und das fand ich irgendwie, passte irgendwie rein. Also die Namensgebung haben sie auch ganz gut gemacht, aber war für mich in dem Moment eher so ein Tröpfelchen auf dem Klischee-Klecks da irgendwie. Das war trotzdem ganz nett gemacht. Ja.
Aber Cassandra ist aber eine Schülerin.
Ja, ich sag ja, die ist die Schülerin, aber die hat doch das Theater, die Aufführung dort quasi inszeniert und
genau,
ist von den elitäreren Seiten auch so ein bisschen abgelehnt gewesen und sie ist dann ganz am Anfang, die so schnell das Zepter in die Hand nehmen will und sagt, ja, wir müssen das, das und das, weil sonst das und das passiert.
Genau,
und alle
das
sagen,
ist halt so ein bisschen schräge Story, sie ist halt Schulsprecherin und ist aber anscheinend kurz davor, ihren Abschluss zu machen und irgendwie, naja, beansprucht sie dann teilweise unbeabsichtigt, aber teilweise natürlich hat sie doch diesen Anspruch, ich meine, man ist ja nicht Schulsprecherin ohne Grund, dann hat man ja schon so ein bisschen eben dieses Leiterin-Gehen, das Ganze so ein bisschen für sich oder versucht eben, wie du sagst, halt einzuteilen und es wird natürlich auch nicht von vielen angenommen. Also wir haben dann einen Charakter, der wohl bei der Wahl damals gegen sie verloren hat und da sind alte Rivalitäten und sie ist so ein bisschen, sie ist ja auch die Schwester von Ellie, der zweiten Hauptfigur und Ellie stand dann immer so ein bisschen in ihrem Schatten, also da haben wir auch diesen familiären Konflikt und ich persönlich mag sie gar nicht. Ich finde die Rolle ganz, ganz furchtbar.
Die Rolle als Charakter oder was?
Ja, also mit der Schauspielerin habe ich kein Problem, also ich kenne sie nicht. Habe übrigens gerade mal nachgeguckt, die ist auch schon 26, also ich glaube unter 20 haben wir hier halt keine Darsteller dabei. Aber bei einigen, gerade bei ihr, siehst du es halt auch, dass sie echt wesentlich älter ist. Das finde ich dann
also
halt
schade.
Also na
gut, die wirkt halt reifer und das, sag mal, spielt halt in die Kerbe so als kleiner Klugscheißer, ich weiß eh alles besser. Insofern wieder gut gecastet meiner Ansicht nach, aber das, wie gesagt,
naja,
das...
aber also, ja, es gibt dann noch Helena, das ist eine, die ist sehr, sehr gläubig, also das ist alles so was mit der Kirche und später werden auch Prozesse geführt und da ist sie so ein bisschen, oder Mediatorin, die sieht halt auch super, super alt aus, also jetzt so für Teenager-Alter. Ja, jedenfalls, genau, was ich sagen wollte, ich habe die erste Folge oder die ersten zwei Folgen auf Deutsch gesehen, weil ich die im Zug geguckt habe und so ein bisschen dösig schon war und da mag ich dann lieber Deutsch gucken als Englisch und sie hat eine ganz furchtbare Synchronstimme, also so an sich ist die wahrscheinlich jetzt nicht schlecht. Ich habe gerade mal geguckt, die spricht auch Allison Hannigan in American Pie beispielsweise oder Jessica Chastain. Aber irgendwie ist sie da so super quengelig und nängert da einen ab. Also ich fand die ganz schlimm. Ja, und deshalb mag ich wahrscheinlich die Rolle auch nicht.
Also ich muss sagen, zu den Synchronstimmen, da bin ich schon lange raus, weil ich kann das ganz, ganz selten irgendwie ab. Ich meine, außer es ist natürlich eine französische oder spanische oder irgendwas Serie, wo du das die Sprache nicht sprichst in dem Maße, dass du da eine Serie gucken kannst, finde ich es gerade so bei englischen Serien, weil das ist ja nun, macht nun mal, keine Ahnung, gefühlt 80-90% des Marktes aus, ganz oft ein wenig immer skurril in der Synchro. Also ich habe selten, also ich habe, gut, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann eine gesehen habe, die wirklich gut ist, wo ich sage, ja, das passt einfach irgendwie. Es wirkt immer so eben aufgesetzt, synchronisiert und deswegen bleibe ich beim Original. Auch wenn es manchmal vielleicht, wenn irgendwelchen irischen Akzente mit dabei sind, dann etwas problematisch wird, aber da muss man durch. Muss man einmal im Jahr dann eben doch nochmal kurz zurückspulen und die deutsche Synchro sich vielleicht anhören. Aber selbst dann merkt man, dass man es auch sparen können.
Was ich auch noch sehr positiv hervorheben will, ist, dass wir eine taube Rolle dabei haben, der super integriert wird, also ist auch ein großer Charakter über die Staffel hinweg und das ist eben total selbstverständlich. Er wird auch von einem gehörlosen Schauspieler gespielt und wird total selbstverständlich in das Bild mit aufgenommen. Wir haben viele andere Rollen, also andere Figuren, die auch quasi mit ihm sprechen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er am Rand steht und sich nicht wirklich jemand für ihn interessiert. Finde ich super.
Wobei,
und er hat eben, ja.
Die Geschichte mit seinem Bruder ganz am Anfang, ja, die fand
genau,
ich richtig. Was, das
sagen.
Wolltest du sagen? Entschuldigung.
Genau. Also eher so voll der nette, emotional offene Charakter, den man echt sofort gern haben muss, der super ist. Und dann kommt als Kontrast dazu sein Bruder, Campbell oder wie auch immer. Oh, so wirklich das Feindbild eines jeden, ich sage jetzt mal, normalen, netten Menschens. Also da siehst du dem schon an, dass er irgendwie auf Krawall aus ist und der entwickelt sich in der Staffel auch noch ganz, ganz furchtbar leider. Er wählt eine Frau aus, die dann quasi seine Freundin sein darf und sie ist leider sehr anfällig dafür. Und wie man es erwartet, er behandelt sie natürlich ganz furchtbar, aber sie ist dann eben auch in dieser Beziehung gefangen und kann ja nirgendwo hin. Also irgendwie im normalen Leben würde sie in eine andere Stadt oder ein Frauenhaus oder irgendetwas und dort ist sie da ihm quasi ausgeliefert. Ganz, ganz furchtbar und er ist aber auch sehr gut darin, Leute für seine Pläne zu begeistern oder zu überreden. Und also das ist ein ganz, ganz schlimmer Charakter. Aber so eine Serie braucht eben auch so einen Charakter. Und das ist natürlich sehr krass, dass die beiden, also Sam und Campbell, als Brüder, Campbell hasst eben auch seinen Bruder wahrscheinlich, seit Sam auf der Welt, oder ich glaube, er erzählt das später auch.
Ja, nee, ganz am Anfang, seit der Geburt, ne, findet irgendwie ihn unerträglich, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil
er als Kind
vernachlässigt worden ist dann.
Ja, also ganz, ganz schlimm. Also echt, der hat so ein Gesicht, wo er am liebsten reinschlagen würde, wenn du ihn kennenlernst.
Zügel dich.
Ja, sorry. Ja.
Aber es ist ja immer gut. Ich meine, wenn eine Serie das schafft, dass du so einen Hass oder auch eine Sympathie gegenüber einem Charakter entwickelst, macht der Schauspieler ja eigentlich nicht so viel verkehrt. Ne? Obwohl es meistens auch die Rolle und der Text ist. Aber in dem Fall dachte ich mir auch so, meine Fresse. Du siehst das ja ganz am Anfang.
Noch schlimmer.
Uiuiui. Yeah. Du siehst das ja ganz am Anfang, als der in den Bus einsteigt und von den Eltern verabschiedet wird und irgendwas noch zu ihm sagt. Keine Ahnung, ob er die Zahnbürste mitgenommen hat oder irgend sowas. Und der ihn einfach so links liegen lässt. Und da ist einem ja noch nicht so sicher, dass das der Bruder ist. Oder zumindest war mir das nicht so sicher. Und denkt aber, das ist nur jemand, der da versucht, nett zu sein und wird dann wie ein Arsch behandelt. Aber dann die Geschichte in der... Und der lässt sich ja runterbuddern, ne? Ohne Probleme. Der lehnt sich ja gar nicht auf, sondern weiß halt, was da kommen wird wahrscheinlich.
Naja, der ist halt auch sehr, sehr empathisch eigentlich. Und also, es wird natürlich auch sehr schwierig sein, wenn du so einen Bulli als Bruder hast. Also da...
Ja, aber stell dir mal vor, Luise würde dich vor der Wohnung abpassen und sagen, ey, du kotzt mich sowas von an, gib mir den Schlüssel her, würdest du sagen, hast du nicht alle.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich schon das Leben lang so, wenn du damit aufgewachsen bist, also da kommt auch später noch was dazu, also der ist nicht einfach so gewalttätig, sondern es gibt da auch eine Diagnose dazu, was das Ganze irgendwie noch so ein bisschen in Frage stellt, wenn die Eltern wissen um seinen Geisteszustand, aber das ist nochmal was anderes, also da aber auch natürlich sehr schön, das macht natürlich die Figuren sehr vielschichtig und die bekommen alle einen Background. Es gibt dann natürlich auch, also sowieso klassische Liebesgeschichten und dann eine, die leider echt ein bisschen lahm und unnütz ist. Also es gibt eben den Sunny Boy, den echt super heißen Harry, der eine Freundin hat, aber dann hast du, glaube ich, auch im Piloten gesehen, bei dieser Kirchenparty mit einer anderen rummacht und sie ist dann eigentlich unsicher, weil es noch einen anderen Jungen gibt, der auf sie steht und sie ist dann hin und her gerissen und ach, also das ist ein bisschen unnötig, weil sie als Rolle auch leider sehr wenig Tiefe kriegt, also da haben sie ein bisschen schlecht geschrieben. Ja, das hast du auch. Es gibt auch später eine weibliche Rolle, die schwanger wird oder schwanger ist und durch den Zeitsprung ja, ist sie dann auch sehr weit in der Schwangerschaft, ohne jetzt zu spoilen. Und ja, das ist schon ganz cool. Also
es ist im Prinzip
jetzt nicht die Überserie, aber sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich gebe 8 Punkte, weil es halt leider trotzdem, wie gerade gesagt, so ein paar Handlungsstränge und ein paar Figuren gibt, die dann doch zu lasch sind. Aber hat mich vollgepackt. Kann man auch gut mal zwischendurch gucken. Da ist nicht zu dramatisch. Man muss auch nicht zu sehr aufpassen. Also irgendwie, wenn ihr abends noch vorm Einschlafen noch eine Serie gucken wollt und nebenbei Twitter lesen oder so. Also ist die sehr, sehr gut dafür gemacht. Sehr interessant, auch was Gruppendynamiken angeht. Und natürlich so ein bisschen das Mystery ist ja trotzdem da. Und ich hoffe sehr, dass die Serie eine zweite Staffel bekommt. Bisher ist noch nicht offiziell. Aber ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass die sehr gut ankam. Und ja, ist halt so ein bisschen wie Riverdale, nur ohne Erwachsene halt.
Naja, für mich war es, wie gesagt, so dieses Under the Dome auch so ein bisschen, ne? Dieses Abgeschnittene halt, dass die da nicht nach draußen kommen und da irgendwie neu arrangieren müssen und eben, weiß ich nicht, dem Mysterium um ihre, ich sag mal, vermeintliche Gefangenschaft auf den Grund gehen müssen. Aber wie gesagt, insgesamt mit einigen Abstrichen, genauso bei mir, trotzdem so eine spannende Mischung aus Drama und eben Mystery-Geschichte. Ich hoffe nur, dass der Mystery-Anteil gleichmäßig hoch bleibt für mich so in der ersten Staffel. Guck lieber nicht weiter.
Nein, doch.
Nee. Gut, dann soll es das gewesen sein. The Society, ebenfalls auf Netflix verfügbar, wie die Bishop Elston bzw. Trinkets wie Mr. Iglesias. Also die nächste Zeit sollte nicht langweilig werden. Wer Netflix hat, ist da direkt im Boot und kann erstmal alles schön durchbingen. Sind insgesamt, glaube ich, auch The Society waren, ich habe es nicht mehr im Kopf, 10 Folgen oder so.
10 Folgen.
Aber die waren länger, die waren 1 Stunde, glaube ich, so ungefähr. Ne?
Ja. Also ja, es war immer 50 Minuten mindestens, glaube ich.
Also habt ihr insgesamt Empfehlungen für 20 Stunden insgesamt zum Schauen? Da wird sich doch was finden, wie man die Zeit im Sommer rumkriegt, wenn es draußen zu heiß ist. Gut, das soll es dann auch gewesen sein in dieser Ausgabe. Und Fortsetzung folgt. Solltet ihr noch kleine Perlen haben oder irgendwelche Empfehlungen am Rande, dann immer in die Kommentare. Vielleicht haben wir doch mal was übersehen. Vielleicht wird der Algorithmus ja ein wenig, ich weiß gar nicht, ist dir Mr. Iglesias eigentlich jemals vorgestellt worden bei Netflix? Oder ja, angeboten worden? Sagt dir das was?
Nein, aber ich muss sagen, die letzten Male bin ich sehr gezielt auf Netflix gegangen. Also entweder packe mir halt immer sofort, wenn neue Sachen rauskommen und die mich ansprechen, in die Watchlist und dann jetzt die letzten Male, was Filme und Serien angeht, halt direkt da drüber und habe mich lange nicht inspirieren lassen. Deshalb kann ich dir das gar nicht sagen.
Daher vielleicht. Nee, aber was interessiert mich immer mal, ob das tatsächlich so abweicht oder ob da wirklich, mir ist dann ja auch irgendwas, jetzt, Sie haben hier Mr. Iglesias durchgeguckt, gucken Sie doch jetzt das, was du vorhin gesagt hast, also Good Girls weiter, ne? Also man hatte ich auch schon auf der Liste, insofern passt das schon irgendwie. Aber ich suche halt immer mal so auch so kleine Serien, weißt du, wo du halt nicht so viel Zeit investieren musst oder auch mal das Gehirn einfach abstellen kannst, wo du nur guckst und
Spaß hast. Naja, da guck erst mal Society weiter, das ist dafür, glaube ich, ganz gut.
Gehirn abstellen.
Naja, halt was Leichtes, aber trotzdem noch interessant genug, dass dran bleibt.
Gut, dann soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net